Umbrüche, Auslöser für Evolution und Fortschritt. Das ist das Thema der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung an der Uni Göttingen. Sie hören jetzt die Aufzeichnung von gestern. Es sprach Professor Thomas Kaufmann aus Göttingen. Sein Thema: Reformation, eine Medienrevolution verändert die Welt.
Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und dir, Kurt, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Als amerikanische Journalisten im Jahre 1999 den wichtigsten Mann des zweiten Jahrtausends wählen zu sollen meinten und Johannes Gutenberg kürten, lösten sie eine schwachsinnige Aufgabe durch eine kluge Entscheidung. Die geniale Erfindung des Mainzer Tüftlers hat kulturelle, gesellschaftliche und soziale Wirkungen gezeitigt, wie keine andere Erfindung vor oder nach ihr. Im Rahmen unserer Ringvorlesung ist vor allem diese Erfindung, der Druck mit metallischen Einzeltypen, als ein solcher grundstürzender Umbruch zu würdigen. Die Reformation verdankt sich dieser Erfindung. Luther wäre ohne Gutenberg, die Reformation ohne den Buchdruck undenkbar gewesen. Insofern ist die Reformation ein früher und besonders dramatischer, doch keineswegs der letzte und vielleicht nicht einmal der wichtigste Reflex des mit der Erfindung des Buchdrucks verbundenen Umbruchs. Seine langfristigen Folgen zeigten sich erst allmählich, sie gehen bis heute fort. Gutenberg war es in langwierigen, finanziell belastenden Probeläufen gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, das bekannte technische Praktiken kombinierte. Den Hochdruck mit Stempeln, den man vom Bedrucken von Tuchen oder Bucheinbänden kannte, die aus dem Glockenbau vertraute Gusstechnik, das im Goldschmiedehandwerk übliche Gravurverfahren, die aus dem Weinbau und den erst unlängst seit dem 14. Jahrhundert in Deutschland aufkommenden Papiermühlen bekannten Pressen für gleichmäßige Kraftübertragung. Immer wieder betonen Wissenschaftshistoriker, dass Gutenbergs eigene Leistung im Kern ebenso einfach wie genial war. Sie bestand in der Idee, Texte in ihre kleinsten Bestandteile, die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets, zu zerlegen und mittels beliebiger Kombinationen immer neue Wörter und Texte aus einem weit verbreiteten Typensatz aus einzelnen Buchstaben zu erzeugen. Die Typen aus einem beständigen Material, vornehmlich Blei, zu fertigen, sicherte ihre lange Lebenszeit. Im Mittelpunkt der Gutenbergschen Entdeckungen, so formulierte Stefan Füssel, steht die Entwicklung eines Gießinstruments, das es ermöglicht, die Gussform genau zu justieren und jeder Type eine exakt gleiche Form zu geben. Nachdem es Gutenberg gelungen war, die Breite der Einzeltypen zu normieren, war ein vollkommener Blocksatz möglich. Sein eigentliches Ziel, die perfekte Nachahmung prächtiger Handschriften, konnte nun verwirklicht werden. Wie bei wohl allen großen Erfindungen zeigten sich auch im Falle des Buchdrucks mit beweglichen Lettern die weit über das ursprüngliche Ziel hinausgehenden Folgewirkungen erst nach und nach. In Bezug auf Gutenbergs Erfindung ist allerdings evident, dass sie mit Rasanz aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. 5 Jahrzehnte nach den in den frühen 1450er Jahren begonnenen Anfängen arbeiteten in über 150 Städten ganz Europas mehr als 1000 Druckereien, die bis 1500 etwa 30.000 Titel in ca. 9 Millionen Einzeldrucken produzierten. Mutmaßlich mehr Bücher in diesen 5 Jahrzehnten als die eifrigen Skriptorien eines tausendjährigen Mittelalters erzeugt hatten. Diese Verbreitungsdynamik dürfte die aller vorangehenden technischen Entwicklungen überflügelt haben. Die Beschleunigung sollte ein Charakteristikum der Heraufziehenden, der Neuen, der Neuzeit werden. Mit der offenkundigen Erfolgsgeschichte des Buchdrucks ging ihre hymnische Verehrung durch jene Menschen einher, deren existenzieller Mittelpunkt das Buch war. Allen voran waren es die Humanisten, die seit dem 15. Jahrhundert das intellektuelle Klima weiter europäischer Landschaften zu prägen begannen und eine Orientierung des kulturellen Lebens an der als maßstäblich gesetzten Antike propagierten. Einige der vielen Voten der Humanisten zum Buchdruck seien zitiert. Bereits 1471, also 3 Jahre nach Gutenbergs Tod, pries ihn der Pariser Professor Guillaume Fichet in einem gedruckten Brief an seinen humanistischen Freund Robert Gauguin. Man sagt, dass dort, nicht fern von der Stadt Mainz, ein gewisser Johannes mit dem Beinamen Gutenberg gewesen sei, der zuallererst die Schreibkunst ausgedacht habe, durch die wir aber nicht mit dem Schreibrohr, wie es die Alten machten, oder mit der Schreibfeder, wie wir es machen, sondern mit ehernen Lettern Bücher herstellen, und zwar schnell, sauber und schön. Dieses Lob weist eine gewisse Nähe zu jenem selbstbewussten Textpassus auf, mit dem der wohl um 1460 zu datierende Gutenbergdruck des Katholikon des Johannes Balbus de Januar, eines Dominikaners, der im 13. Jahrhundert eine Art Lexikon für Geistliche, die die Heilige Schrift besser verstehen wollten, verfasst hatte, schließt. Ich zitiere diesen Text etwas ausführlicher. Unter dem Schutz des Höchsten, auf dessen Wink die Zungen der Unmündigen beredt werden, und der oft den Kleinen enthüllt, was er den Weisen verbirgt, wurde dieses hervorragende Buch, das Katholikon, in der erhabenen Stadt Mainz, die der berühmten deutschen Nation zugehört und die Gottes Güte mit so hoher Klarheit des Geistes und durch solches Gnadengeschenk vor allen anderen Nationen der Erde in ganz besonderer Weise auszuzeichnen gewürdigt hat, im Jahre 1460 der Menschwerdung des Herrn gedruckt und fertiggestellt, ohne Hilfe eines Schreibrohrs, eines Griffels oder einer Feder, vielmehr dank einem wunderbaren Zusammenspiel, Verhältnis und Ebenmaß von Druckstempeln und Typen. Preis und Ehre sei dargebracht dir, hochheiliger Vater, samt dem Sohn und dem Heiligen Geist in dreifaltiger Einheit. Künde das Lob der Kirche, Katholikon, durch dein Erscheinen. Höre nicht auf zu preisen alle Zeit die fromme Maria. Gott sei Dank gesagt. Ich habe dieses fromme Selbstlob Gutenbergs auch deshalb ausführlich zitiert, weil es auf einige für unser Thema zentrale Sachverhalte, mentale Dispositionen und kulturelle Selbstverständlichkeiten verweist. Gutenberg selbst, der wie kein Zweiter wusste, wie viel an Kraft und Geduld er in seine Erfindung hatte investieren müssen, stellte die Druckerpresse als ein Gnadengeschenk Gottes dar. Der Buchdruck war für ihn, ähnlich wie später für Luther, ein Teil der Heilsgeschichte. Gutenberg sah in dieser Gnade eine Aufwertung der deutschen Nation. Eine Vorstellung, die übrigens bei verschiedenen Humanisten begegnet. Jakob Wimpfeling etwa, der Elsässer, zitierte den italienischen Rhetoriker und Mediziner Filippo Beroaldus, der gesagt habe, dass es keine genialere Erfindung als den Buchdruck gebe oder, wie er sie nannte, die Polygraphie. Und der in den Jubelruf ausbrach, O Deutschland, du Erfinder einer Kunst, der gegenüber das Altertum nichts Nützlicheres hervorgebracht hat, da du lehrst, durch Drucken Bücher zu kopieren. Ein solches Lob Deutschlands, etwas hervorgebracht zu haben, demgegenüber selbst die Antike nichts Nützlicheres vorzuweisen habe. Ein solches Lob, nun gar aus dem Munde eines Italieners. Das war wahrlich ein Lob, über das hinaus Höheres nicht gedacht werden konnte. Durch die Buchdruckkunst hatten die Cisalpinen Barbaren den Anschluss an die Hochkultur der Zeit und einen Zugang zu den antiken Quellen wahrer Bildung gefunden. Auch in dieser Hinsicht, durch den Anschluss der Deutschen an die kulturellen Leistungen der anderen Nationen, markiert Gutenbergs Werk im Urteil der Zeitgenossen eine Zäsur. Für den Mainzer Erfinder und seine Zeitgenossen, auch die Humanisten, war der Buchdruck also eine Gottesgabe, die ihm, Gutenberg, einem der Kleinen und Unmündigen, einem Laien also, zuteil geworden war. Dass man eine besondere Erleuchtung gerade von den Nichtklerikern erwartete, war eine Vorstellung, die in den mystischen, aber auch einigen scholastischen Traditionen verbreitet war. Auch darin war Gutenberg also ein Kind seiner Zeit. Er stellte sein Werk ganz in den Dienst Gottes und der sie repräsentierenden Kirche. Dass seine Erfindung einmal auch dazu werde dienen können, die Autorität der Kirche in Frage zu stellen, war außerhalb dessen, was sich Gutenberg vorstellen konnte. Nicht auszudenken, was aus der abendländischen Zivilisation geworden wäre, wenn seine erste Geschäftsidee Erfolg gehabt hatte. Ein Wallfahrtsspiegel, mit dem man die Segensaura von Reliquien einfangen und nach Hause tragen konnte. Der Vater des Buchdrucks war ein frommes Glied seiner Kirche. Er starb als Genosse einer Bruderschaft und wurde in der Franziskanerkirche seiner Heimatstadt Mainz beigesetzt. Gutenberg repräsentiert eine Frömmigkeit, die Luther und seine zelotischen Kumpanen dann mittels der Gutenbergschen Technik bekämpfen sollten. Ein undialektisches, auf einlinige Säkularisierung programmiertes Modernisierungsmodell muss an Gutenberg scheitern. Doch noch einmal zurück zu den Lobrednern. In einer Eloge auf die Buchdruckkunst, die der Wiener Humanist und spätere St. Gallner Reformator Joachim Vadian einem Druck von 1511 vorangestellt hat, wurde Gutenbergs Erfindung in einen universalhistorischen Horizont eingefügt. Für die groteske Entscheidung unserer Ringvorlesung, die Zeit von der Frühgeschichte, von der Vorgeschichte bis ins 15. Jahrhundert hinein kühn zu überspringen, das Imperium Romanum zu ignorieren, für all das könnte man sich jedenfalls auf diesen Humanisten berufen. Während in Ägypten, so Vadian, durch den mit Hermes verschmolzenen Gott Tod die Schriftzeichen geschaffen worden seien und Agenor, der Begründer der Phönizier, das griechische Alphabet erfunden habe, wodurch er zum Stammvater der abendländischen Kultur avancierte, habe die Quellnymphe Carmentis das lateinische Alphabet ersonnen. Doch dem deutschen Gutenberg war eine all dies überbietende Leistung gelungen. Der Deutsche jedoch, der Buchstaben aus Metall goss und den Beweis antrat, dass durch einen einzigen Druckvorgang in der Presse die Tageshöchstleistung flinker Schreiberhände wettgemacht wird, überstrahlt sämtliche Erfindungen der Alten, gepriesen und unendlich glücklich sei er. Beinahe Gleiches kann man auch bei dem stiernackigen Gottesbarbaren aus Wittenberg lesen. Die Druckkunst ist ein wahrhaft großes und göttliches Geschenk. Keine Kunst ist größer, würdiger, nützlicher, löblicher, göttlicher und heiliger als die Druckkunst. Man kann es daher überhaupt nicht in Worte fassen, was die Wissenschaft den Deutschen verdankt, die die Druckkunst erfanden. Neben diesem, mit der Einschätzung seiner humanistischen Zeitgenossen ganz übereinstimmenden Urteil, findet sich bei Luther auch ein theologisch ungleich spezifischeres, für sein Verständnis der Reformation gleichwohl sehr charakteristisches Wort. Die Druckerei ist das höchste und äußerste Gottesgeschenk, durch welche Gott die Sache des Evangelii forttreibt. Es ist die letzte Flamme vor dem Erlöschen der Welt. Im und durch den Buchdruck ermögliche Gott jetzt, am Ende der Zeiten, eine letztmalige Ausbreitung des Evangeliums, des Heilswortes Gottes, die alle bisherigen Bemühungen überbiete. Für den Wittenberger läuft Gutenbergs Erfindung, die der Kirche und ihrem heiligsten Buch, der lateinischen Bibel, der Vulgata, dienen sollte, auf sein eigenes prophetisches Wirken jetzt am Ende der Zeiten zu. In der Retrospektive kann man sich freilich dem Urteil nicht entziehen, dass die Reformation zu den nicht beabsichtigten Wirkungen Gutenbergs gehörte. Was der Mainzer Meister wirklich anstrebte, wird an nichts so deutlich wie an seinem Meisterwerk, der unvergleichlich schönen 42-zeiligen lateinischen Bibel, B42 genannt, jenem Meisterwerk, das er kurz vor seinem Abschluss aus den Händen geben musste. Sein Kompagnon Johann Fust haderte nämlich mit ihm, weil Gutenberg offenbar entgegen ihrer Vereinbarung außer in dieses Werk der Bücher, wie es in den Quellen heißt, noch in parallele Druckunternehmungen investiert hatte. Gutenberg musste daraufhin Schulden in Höhe von über 2000 Gulden, etwa dem Wert von 4 Häusern, zurückzahlen und, da er dieses Geld nicht hatte, seine Werkzeuge und den gesamten Lagerbestand der bereits gedruckten B42 an Fust aushändigen. Gutenberg hatte sich für seinen Druck der Vulgata streng an handschriftliche Vorlagen gehalten. Der Buchästhetik und den Nutzungsgewohnheiten der Zeit entsprechend waren Illuminatoren und Rubrikatoren, also Handwerker, die farbigen Bildschmuck und rote Überschriften, Initialen oder Strukturierungszeichen setzten, an der Produktion des Gesamtwerkes beteiligt. Der Buchdruck im Sinne seines Erfinders zielte also primär darauf ab, die langwierige und entsprechend teure Arbeit der Schreiber zu ersetzen. Die anderen an der Buchproduktion beteiligten Tätigkeiten wurden zunächst weitergepflegt. Erst im Laufe der kommenden Generation wurde es immer üblicher, den Buchdruck in Gestalt von Holzschnitten in den Produktionsablauf des Druckens zu integrieren und damit nach und nach eine erhebliche Beschleunigung der Herstellung und eine Verbilligung der Buchpreise zu erzielen. Noch einige Hinweise zum Aufwand des Projektes, also dem Werk der Bücher. An der Herstellung der 42-zeiligen Gutenberg-Bibel, von der insgesamt 180 Exemplare produziert wurden, 40 auf dem edleren und teureren Pergament, 140 auf Papier, waren zunächst 4, später 6 Setzer beteiligt. Für das erforderliche Typenmaterial waren 100.000 Typen zu gießen, was etwa ein halbes Jahr gedauert haben wird. Die eigentlichen Satz- und Druckarbeiten werden von der einschlägigen Forschung auf eine Dauer von 2 Jahren geschätzt. Erst wurde mit 4, dann mit 6 Druckpressen gedruckt, wofür 12 Drucker benötigt worden sind. Für das aus Italien importierte Papier mussten 600, für das die heute von 3.200 Tieren verarbeitende Pergament 400 Gulden vorgestreckt werden. Dies entsprach mehr als dem 10-fachen des Jahresgehaltes eines gut besoldeten Professors in einer der höheren Fakultäten. Mit der Herstellung der B42 dürften also ca. 20 Personen etwa 3 Jahre lang beschäftigt gewesen sein. Das entsprach dem Zeitraum 3 Jahre, den ein Schreiber normalerweise benötigte, um eine Vulgata vollständig abzuschreiben. Die Zeit, die für die Reproduktion einer lateinischen Vollbibel benötigt wurde, hatte sich damit auf etwa ein Neuntel, also im Durchschnitt 4 Monate Arbeitszeit einer Person, reduziert. In Bezug auf die B42, die dann von Fust und Gutenbergs ehemaligen Gesellen Peter Schöffer in Mainz fertiggestellt wurde, kann man voraussetzen, dass sie schließlich auch ein wirtschaftlicher Erfolg war. Gutenberg hatten am Ende wohl nur wenige Monate gefehlt, bis er seine Schulden hätte begleichen können. Der Absatz der ersten Exemplare, die im Herbst 1454 fertiggestellt worden waren, scheint bereits am Rande eines Frankfurter Reichstags aus diesem Jahr eingesetzt zu haben. Der damalige Sekretär des habsburgischen Kaisers, Friedrich III. Aeneas Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius II., berichtete in einem Brief von einem bewunderungswerten Mann, der Lagen einer lateinischen Bibel angeboten habe, die in höchst sauberer und korrekter Schrift ausgeführt seien. Man könne sie mühelos und ohne Brille lesen. Bereits vor Abschluss des Druckes waren 158 der 180 Exemplare verkauft. Beinahe wäre Gutenberg also auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Erfolg beschieden gewesen. Ein Grund für Gutenbergs Frust mit Fust scheint darin bestanden zu haben, dass sich der Meister finanziell nicht nur für das große Werk des Vulgata-Drucks engagieren wollte, sondern auch in andere, kleinere Druckvorhaben investierte. Parallel zum Druck der B42 entstanden eine Reihe kleinerer Druckwerke, in denen sich die vielfältigen Möglichkeiten der neuen Technik unübersehbar abzuzeichnen begannen. Kalender, auch für die rechte Zeit des Aderlassens, lateinische Grammatiken, Einblattdrucke, eine erste Flugschrift gegen die bedrohlichen Türken, die soeben erst 1453 Konstantinopel erobert hatten und für die Christenheit und für die Christenheit nun auch in Europa, der verbliebenen Restheimat, wie Pius II. Formulierte, immer bedrohlicher wurden. Das wichtigste Kleindruckerzeugnis aber waren Ablassbriefe. Alle den genannten Kleinschriften eignete ein besonderer Aktualitätsbezug. Sie waren ungleich einfacher und in größeren Mengen herzustellen. Außerdem ließen sich weitaus schnellere Gewinne erzielen als mit einem Riesenprojekt wie der 1282 Seiten umfassenden 42-zeiligen Vulgata. An den im Auftrag der Kirche produzierten Ablassbriefen dürfte das Druckgewerbe besonders gut verdient haben. Vielfach wurden die ersten Ablassbriefe auf Pergament gedruckt. Was lag näher als eine so heilige Sache, wie es die vollständige Befreiung von der im Fegefeuer abzubüßenden Sündenstrafen eben war, auf einem ehrwürdigen und überaus beständigen Druckmaterial zu verewigen? Im Falle eines Ablassbriefes aus dem Kontext der Werbung für den Türkenkreuzzug wird in der Forschung von einer Auflagenhöhe von 190.000 Exemplaren ausgegangen. Es ist evident, dass man mit Druckaufträgen dieser Art Geld, viel Geld verdienen konnte. Es ist vor allem der Ablass gewesen, der dem entstehenden Druckgewerbe einen unmittelbaren Nutzen zuführte und Auftrieb verschaffte und also jene typografische Infrastruktur entstehen ließ, derer sich Luther zu seiner Vernichtung bedienen sollte. Insofern gehört der Ablass, insbesondere die großen Kampagnen, zu seiner Propagierung, die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, nicht zuletzt um des Kampfes gegen die Feinde Christi unter dem Halbmond willen durchgeführt wurden, zu den maßgeblichen Dynamisierungs-, ja Modernisierungsfaktoren des Zeitalters. Auch ohne die türkische Bedrohung wäre gewiss weniger schnell und weniger viel gedruckt worden. Insofern gehören auch die Türken hinein in die medien- und kommunikationsgeschichtliche Revolution, die sich seit den 1450er Jahren nach und nach über Europa auszubreiten begann und die zu den wichtigsten Faktoren bei der Entstehung des lateineuropäischen Zivilisationstypus, den wir gemeinhin Moderne nennen, gehörte. Um ihrer bildungs- und kulturwissenschaftlichen oder kulturgeschichtlichen Fernwirkung willen noch einige knappe Bemerkungen zu den Schulbüchern. Von der für den Lateinunterricht üblicherweise verwendeten Grammatik des spätrömischen Grammatikers Aelius Donatus sind im Laufe des 15. Jahrhunderts mindestens 350 verschiedene Druckauflagen in ganz Europa nachgewiesen worden. Einige davon waren bereits als sogenannte Blockbücher hergestellt worden, bei denen der vollständige Text in Holz geschnitten und abgezogen worden war. Diese Technik geriet wegen der aufwendigen und nur für einen einzigen Zweck nutzbaren Druckplatte gegenüber dem Druck mit beweglichen Metalltypen rasch ins Hintertreffen. Dass es für den schulischen Unterricht und die Lehrerfolge von erheblicher, ja grundlegender Bedeutung war, dass die Lernenden nun eigene Bücher besaßen, mit denen sie arbeiten konnten, leuchtet unmittelbar ein. Die immense Zunahme der Lese- und Schreibfähigkeit, der explosionsartige Ausbau des städtischen Bildungswesens, die stetig wachsende Produktion von immer mehr Büchern für immer mehr Menschen und unterschiedliche Zwecke, die wir während des späteren 15. Jahrhunderts beobachten können, hing entscheidend mit der zügigen Ausbreitung des Druckwesens und dem stetigen Rückgang der Buchpreise zusammen. Die Entstehung einer stadtbürgerlichen Bildungsschicht neben und bald auch in Konkurrenz zum Klerus, gehört zu den sozial- und kulturgeschichtlichen Folgewirkungen des Buchdrucks, deren Bedeutung nicht zu überschätzen ist. Gutenbergs Meisterwerk, die B42, war ein Druck des heiligsten Buches der abendländischen Christenheit, der Vulgata, gewesen. Die lateinische Bibel blieb eines der meistgedruckten Bücher des 15. Jahrhunderts, der sogenannten Inkunabelnzeit. Und die Kirche bediente sich des neuen Mediums mit der größten Selbstverständlichkeit, zunächst jedenfalls. Dort, wo kritische Stimmen gegen die neue Technik begegneten, äußerten sie zumeist ihre Skepsis bezüglich der Haltbarkeit des Papiers und der Druckerschwärze im Vergleich mit dem auf Pergament geschriebenen. Oder sie problematisierten, dass Textfehler durch einen Druck nicht nur in einem, sondern in Hunderten von Exemplaren verbreitet würden. Seit den 1480er Jahren, als die ersten Bibeln in der Volkssprache herauskamen, bezogen sich die Kritiker des Buchdrucks darauf, dass die Laien nun Zugänge zu den Geheimnissen des Glaubens erhielten. Der Mainzer Erzbischof Berthold von Henneberg etwa klagte 1485, denn wir mussten sehen, dass Bücher, die die Ordnung der heiligen Messe enthalten und außerdem solche, die über göttliche Dinge und die Hauptfragen unserer Religion verfasst worden sind, aus der lateinischen in die deutsche Sprache übersetzt wurden und nicht ohne Schande für die Religion durch die Hand des Volkes wandern. Durch den volkssprachlichen Buchdruck gerieten die Perlen des Glaubens unter die laikalen Säue. Den gefährdeten Hierarchen war die autoritätserodierende Wirkung des Buchdrucks sehr bald also bewusst. Denn eines ist klar, durch den Buchdruck wurde es immer mühsamer, Wissensbestände zu kontrollieren. Er barg ein Bedrohungspotenzial auch für die klerikalen Gralshüter der höheren Bildung. Er nötigte zu neuen Techniken der Repression. Die Geschichte der abendländischen Zivilisation hat immer wieder erlebt, dass der Buchdruck bestehende Ordnungen erschütterte. In der Reformation ist dies erstmals mit einer sozialen und kulturellen Breitenwirkung geschehen, die unerhört war und das bestehende Kirchen- und Gesellschaftssystem tiefgreifend veränderte. Doch ehe wir uns nun dem historischen Umbruch der Reformation und ihrem Zusammenhang mit dem Buchdruck zuwenden, möchte ich noch einige knappe Bemerkungen zur humanistischen Buchproduktion anschließen. Sie haben als unverzichtbare Voraussetzung der Reformation zu gelten. Viele Humanisten waren seit dem 14. Jahrhundert durch Bibliotheken aller Art, besonders natürlich klösterliche, gestreunt, um interessante Texte vor allem aus der Antike aufzuspüren. Fremde geistige Welten, wie die bisweilen als atheistisch beargwöhnten atomistischen Lehren in Lucrez de Rerum Natura oder bisher unbekannte historische Quellen wie des Tacitus Germania, die jeweils nur in einer einzigen Handschrift überliefert waren, hatten die gelehrten humanistischen Trüffelschweine ans Licht gezerrt und durch die semi-industriell arbeitenden Florentiner Handschriftenproduzenten verbreitet und für die weitere Überlieferung gesichert. Nun, nach Gutenbergs Erfindung, die noch in den 1460er Jahren in Bamberg, Straßburg, Köln, in Subiaco westlich von Rom und in Venedig zur Gründung von Druckwerkstätten geführt hatte, nun, schon nach einem Jahrzehnt, veränderten sich die Möglichkeiten der Verbreitung der bewunderten antiken Texte in unvergleichlicher Weise. Cicero, der stilistisch bewundertste lateinische Autor, wurde nun auch der meistgedruckte. Auch der Komödiendichter Terenz, die Poeten Horaz und Vergil wurden in großen Mengen bald europaweit verbreitet. Die Naturgeschichte des Plinius Secundus, die Institutionen Justinians als wichtigste Quelle des antiken römischen Rechts, das in 200 Drucken bis 1500 verbreitete Corpus Juris Civilis und mancher andere Text der verehrten Alten kam durch den Buchdruck zu neuer Geltung. Auch für die Philosophie galt dies. Platon und Aristoteles wurden in lateinischen Übersetzungen, bald gar durch den unvergleichlich schönen Druck des venezianischen Druckers Aldus Manutius, liebevoll Aldinen genannt, auch mit griechischen Typen in der Originalsprache verbreitet. Selbst hebräische Drucke traten nun auf. Die humanistische Neugier auf die alten Sprachen zeitigte unabsehbare bildungsgeschichtliche Folgen. Waren die ersten Humanisten noch vielfach Autodidakten des Griechischen und des Hebräischen gewesen, beziehungsweise auf die Sprachvermittlung durch griechische Exulanten oder Juden angewiesen, so richtete man nun an verschiedenen Universitäten Griechisch- und Hebräisch-Professuren ein. In Deutschland geschah dies fürs Griechische zuerst in Leipzig, für das Hebräische in Wittenberg. Die neuen Textwelten, die durch den Buchdruck auf die abendländische Kultur einzuwirken begannen, diese Textwelten waren vielfältig, disparat, eigenwillig und mit dem christlichen Glauben keineswegs ohne weiteres zu vereinbaren. Sie brachten eine Pluralisierung der Wissenskulturen mit sich. Vieles dessen, was in anderen Zeiten und unter sehr anderen Bedingungen gedacht und geschrieben worden war, wurde nun publik, stand irgendwie im Raum, prägte das Denken und Empfinden zunächst der Gelehrten, doch bald auch der volkssprachlichen Leser an. Erstmals in seiner Geschichte machte Europa die massive Erfahrung der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, der weithin ungezähmten Kopräsenz geistiger Welten, die Jahrhunderte auseinanderlagen und aus den verschiedensten Weltengegenden stammten. Auch manche Texte, die erst einige Jahrhunderte oder Jahrzehnte alt waren, kamen nun an die Öffentlichkeit und begannen zu wirken. Diese Erfahrung sollte die europäische Geschichte fortan begleiten. Die für Talibane aller Art unerträgliche Erfahrung von Differenz, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ist eine Art intellektueller Unruhe im kulturellen Getriebe unseres Kontinents geworden und geblieben. Ohne Buchdruck keine Moderne im klassischen Sinne. Mit den humanistischen Texteditionen ging auch eine philologische Sensibilisierung für die Qualität der Ausgaben einher. Da Fehler nun nicht mehr nur einfach, sondern im Druck massenhaft verbreitet wurden, intensivierten sich die Bemühungen um eine Vermeidung von Fehlern durch die Vergleichung unterschiedlicher handschriftlicher Versionen und durch umfassende Korrekturprozesse. Die Setzer und Korrektoren altsprachlicher Druckereien waren zumeist hervorragende Latinisten und Gräzisten. Über der Betonung der Antiquitas und der Bedeutung der drei alten Sprachen sollte man freilich die Wirkung des Humanismus auch auf die volkssprachliche Textproduktion nicht unterschätzen. Der Buchdruck ermöglichte eine nie dagewesene Verbreitung volkssprachlicher Literatur, ja, erwies sich als maßgeblicher Antriebsmotor für deren Entstehung. Bei alledem wurde das geistige Leben in einer so bisher unbekannten Weise auch von ökonomischen Aspekten mitbestimmt. Drucker mussten rechnen lernen. Der Geschmack des Publikums konnte bei der Kalkulation eines publizistischen Produktes nicht außen vor bleiben. Der Markt und seine Mechanismen von Angebot und Nachfrage erwiesen sich nun im Zeitalter des Frühkapitalismus als entscheidende Faktoren des Erfolgs oder Misserfolgs eines geistigen Erzeugnisses. In den nach und nach entwickelten Strategien, das äußere Erscheinungsbild des Buches durch Titelblätter und Bildschmuck attraktiver zu gestalten, auch durch nun aufkommende Werbemittel unterschiedlicher Art, platzierten die Drucker ihre Bücher auf den entstehenden Märkten und Messen. Ein weiterer Aspekt der weltgeschichtlichen Folgen des Buchdrucks, den man vor dem Hintergrund der Epoche des Mittelalters nicht hoch genug bewerten kann, besteht in seiner kulturbewahrenden Kraft. Seit es den Buchdruck in unserem Sinne gibt, sind die kulturellen Traditionen, die man in eine gedruckte Form überführt hat, in einer Dichte und einer Menge bewahrt worden, wie dies für keine Epoche je gegolten hat. Von dem, was aus der Antike an Textüberlieferungen auf uns gekommen ist, ist seither, dank des Buchdrucks, nichts verloren gegangen. Und im Gegenzug muss man sagen, gefährdet waren und sind die textlichen Überlieferungen überall dort und immer dann, wo und wann nicht gedruckt wird. Auch für die Feinde geistiger Freiheit, für die Zensoren und Inquisitoren war mit der Erfindung des Buchdrucks eine schmerzlich neue Zeit angebrochen. War die Bücherverbrennung während des Mittelalters eine ausgesprochen effiziente Form der Vernichtung unliebsamen Gedankenguts gewesen, da eben nur eine sehr begrenzte Anzahl entsprechender Handschriften existierte und deren Vernichtung den verhassten Gedanken tötete, so sank dieses Instrument infolge des Buchdrucks zu einem zwar widerlichen, gleichwohl lediglich symbolischen Akt herab. Denn auch wenn man textgewordene Gedanken durch Bücherverbrennungen in einem bestimmten geografischen Raum auslöschen und ihre Verfasser als Ketzer verbrennen konnte, so musste mit dem Buchdruck doch die expurgatorische Hoffnung schwinden, dass man das, was man loswerden wollte, auch tatsächlich loswerden konnte. Vielmehr, freilich auch nicht weniger, als Inszenierungen von Machtansprüchen waren auch die Scheiterhaufen nicht, die seit dem Herbst 1520 landauf, landab Schriften des Reformators Martin Luther in Brand setzten. Und so das eigene Brandstiftung, als er am 10. Dezember 1520 mit dem kanonischen Recht, einigen scholastischen Werken und der ihn inkriminierenden Androhungsbulle die Grundlagen der römischen Kirche verurteilte und symbolisch vernichtete. Auch Luthers Akt war schwerlich von der Vorstellung begleitet, durch diese Tat die Papstkirche tatsächlich aus der Welt schaffen zu können. Infolge des Buchdrucks musste der lateineuropäische Kontinent über kurz oder lang lernen, mit Differenzen zu leben, Widersprüche zu akzeptieren und Deviantes, das nicht zu bezwingen war, anzuerkennen. In der durch staatliche Rechtsetzung verbürgten neuzeitlichen Toleranz ist à la longue auch eine Frucht der Druckerpresse zu sehen. Nun aber doch zur Reformation und ihrem Verhältnis zum Buch. Vorab sei noch einmal betont, dass die im 15. Jahrhundert entstehende Buchkultur eine entscheidend wichtige Voraussetzung der Reformation bildet. Ohne den Hunger nach dem gedruckten Wort, auch dem göttlichen Wort der Bibel in Laienkreisen, ohne die Zunahme der Lesefähigkeit in den stadtbürgerlichen Milieus des 15. Jahrhunderts, ohne den Humanismus, ohne Erasmus und seine gegenüber der Vulgata traditionskritische Ausgabe des griechischen Neuen Testaments von 1560, ohne die weithin etablierte typografische Infrastruktur, die innerhalb kürzester Zeit reformatorische Texte im deutschen oder internationalen lateinischen Sprachraum bekannt machte und durch ihre Verbreitung im Druck eine Marginalisierung oder definitive Unterdrückung verhinderte, ohne die Buchdrucker und Buchdistributoren, die in erstaunlicher Geschwindigkeit und mit bemerkenswerter Einseitigkeit zugunsten Luthers und der Seinen agierten, wäre die Reformation undenkbar gewesen. Die Bedeutung des Buchdrucks für die Reformation möchte ich in einer Reihe von Thesen, nur 7, nicht 95, rekapitulieren. Erstens, unter den 40 von der Papstkirche inkriminierten Sätzen Luthers, die in der Bannandrohungsbulle zitiert werden, findet sich auch die Aussage, dass Ketzer zu verbrennen gegen den Heiligen Geist sei. Auch wenn Luther mitnichten als Advokat einer neuzeitlichen Toleranz in Anspruch genommen zu werden verdient, so verbindet sich mit der Reformation doch eine, wie mir scheint, humanistische Vorstellungen fortführende Haltung im Umgang mit gegnerischen oder gar feindlichen Texten und Traditionen. Luther ließ Texte seiner römischen Gegner in der Regel nicht verbrennen, sondern zum Teil nachdrucken. Er forderte seinen theologischen Erzrivalen Karlstadt dazu auf, gegen ihn publizistisch hervorzutreten. Er setzte sich für ein Aufeinanderplatzen von seinem und Thomas Münzers Geist ein. Er förderte den Druck einer lateinischen Koranübersetzung, um die seines Erachtens evidente Abgründigkeit dieses gotteslästerlichen Dokuments bekannt zu machen. Es widerlege sich selbst, so war er gewiss, also druckt es. Dadurch, dass man es lesen könne, also den Koran, werde es zu einem Gegenstand kritischer Auseinandersetzung. In dieser Hinsicht hat die Reformation die durch den Buchdruck geschaffenen kulturellen Realitäten weitaus selbstverständlicher bejaht, als dies in der römischen Kirche der Fall war. Zweitens, aufgrund der fortgeschrittenen bibliografischen Erschließung des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke und des Verzeichnisses der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts, kurz VD 16, kann nicht ernsthaft bezweifelt werden, dass die Druckproduktion in den Jahrzehnten vor der Reformation deutlich angestiegen war. Für einen Druckort wie Augsburg lässt sich zwischen den 1480er Jahren und der Jahrhundertwende ein erstes Konjunkturhoch nachweisen. Dabei fällt auf, dass der Anstieg der volkssprachlichen Drucke überproportional hoch war. In den Jahrzehnten vor der Reformation wurde also kaum weniger deutsche als lateinische Drucke produziert. Hinsichtlich der Umfänge, also der bedruckten Bögen, handelt es sich bei den deutschen und den lateinischen um vergleichbare Quantitäten. Andererseits zeigt sich in den ersten beiden Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts eine deutliche Stagnation, vielleicht gar Regression der Buchproduktion. Eindeutig ist jedenfalls, dass die Erfolgsgeschichte des Buchgewerbes im Vergleich zu den Tagen Gutenbergs um 1500 deutlich gebremst war. Vielleicht kann man sogar davon ausgehen, dass um 1500 eine gewisse Sättigung des Marktes eingetreten war, insbesondere was die großen und teuren Bücher angeht. Die Reformation hat dem Buchgewerbe eine neue Aufgabe eröffnet und eine ökonomische Sternstunde beschert. Dies erklärt vielleicht auch, warum die ganz überwiegende Mehrheit der Drucker auf den reformatorischen Zug aufsprang, als er einmal zu fahren begonnen hatte. Drittens. Die Reformation brachte eine Veränderung der Buchproduktion mit sich, und zwar in quantitativer, in qualitativer und in technisch-logistischer Hinsicht. Zu dem zuletzt genannten Punkt zuerst. Erdmann Weihrauch hat die von meinem Lehrer Bernd Möller formulierte These »Ohne Buchdruck keine Reformation« dahingehend weiterentwickelt und umgekehrt, dass er formulierte »Ohne Reformation kein Massenbuchdruck«. Diese These besitzt insofern hinsichtlich der Produktionsgeschwindigkeit der Wittenberger Pressen eine erhebliche Plausibilität. Die Neuheit der Themen, der Drang nach Aktualität, die Möglichkeiten hoher Erträge, die sich überschlagenden Ereignisse und ihre kontroverse Deutung führten in der Frühzeit der Reformation offenbar dazu, dass man schneller druckte als je zuvor. Von Johannes Luther untersuchte Techniken der Beschleunigung des Druckprozesses, Zwitterdrucke, Paralleldrucke, Ergänzungsdrucke, wird deutlich, dass diese Vorgänge darauf abzielten, in kurzer Zeit hohe Auflagen zu produzieren und damit die Marktanteile an den Nachdrucken zu begrenzen. Dies stellten neuartige Entwicklungen dar, die von der Brisanz der Inhalte der reformatorischen Schriften nicht ablösbar sind. Die Geschwindigkeit der Druckproduktion und Verbreitung gehört zu den erstaunlichsten Umständen der reformatorischen Epoche der Buchgeschichte. Sie ist nicht einfach nur das Ergebnis des marktökonomischen Mechanismus von Angebot und Nachfrage, sondern eine des Zusammenspiels bestimmter Buchakteure, also der Autoren, der Drucker, der Buchführer. Viertens, der quantitative Aspekt der reformatorischen Buchproduktion gilt in der Regel als das signifikanteste Moment der Veränderung. Alle einschlägigen Arbeiten zum frühreformatorischen Buchdruck, die mit statistischem Material operieren, stimmen darin überein, dass seit 1517-18 ein gewaltiger Anstieg der Zahl der Drucke im Reich zu verzeichnen ist, der 1523-24 seinen Höhepunkt erreichte, aber im Bauernkriegsjahr 1525 massiv einbrach. Ab 1519-20 dominierten volkssprachliche Drucke. Luther hatte den mit weitem Abstand größten Anteil daran. In einer Stadt wie Augsburg hat sich die Produktion von Einzeldrucken zwischen den Werten vor der Reformation, als sie bei ca. 50 Drucken oder Titeln pro Jahr lag, und dem Höhepunkt in den Jahren 1523-24, als sie auf über 300 Drucke pro Jahr stieg, versechsfacht. Schätzungsweise kann man davon ausgehen, dass in den intensivsten Jahren des reformatorischen Buchdrucks, also in den Jahren 1523-24, ca. 2000 Einzeldrucke im deutschen Sprachgebiet erschienen sind, etwa ein Fünftel des gesamten Druckvolumens bis 1530. Hinsichtlich der quantitativen Verteilung der relativ knappen in Quart gedruckten und aktuellen Publikationen, also den sogenannten Flugschriften, steht fest, dass Augsburg der wichtigste Druckort im Reich war. Hier wurde etwa ein Viertel aller Flugschriften hergestellt. Danach folgten in der Reihe ihrer Produktionsquantitäten Wittenberg, Nürnberg, Straßburg, Leipzig, Erfurt, Basel und Zürich. Korreliert man die Zahl der Drucke mit der Menge der bedruckten Bögen, also die mit der typografischen Gesamtproduktion, ergibt sich freilich, dass das Volumen des frühreformatorischen Booms keineswegs über, sondern deutlich unter den intensivsten Produktionsjahren der Inkunabelzeit lag. Im Jahr 1475 sind etwa in Augsburg doppelt so viele Foliobögen bedruckt worden wie auf dem Höhepunkt der reformatorischen Druckproduktion. Der gewaltige Anstieg der Einzeltitel, die Beschleunigung ihrer Herstellung, der massive Rückgang bei der Herstellung umfangreicher gelehrter Werke, die analogielose Vermehrung der literarischen Akteure und die Verlagerung auf die Produktion gegenwartsbezogener, tendenziöser und agitatorischer Literatur in der Frühzeit der Reformation sind also die signifikantesten Merkmale der reformatorischen Veränderungen des Buchmarktes. Agitation und Propaganda, aktuelle Themen, das, was hier und heute interessiert, die neue Zeitung also, wie ein beliebter Titel lautet, dominierte die Druckproduktion, ein neuartiger Sachverhalt, der wohl die aktualistische, gegenwartsbezogene europäische Neuzeit präludierte. Fünftens, im Zusammenhang quantitativer Analysen der frühreformatorischen Flugschriften ist die publizistische Bedeutung der einzelnen Autoren ermittelt worden. Dabei zeigte sich das dramatische Missverhältnis zwischen den altgläubigen Kontroverstheologen und den reformatorischen Publizisten. Die Menge der Ausgaben, die die Kontroverstheologen Johannes Eck, Hieronymus Emser, Ahlfeld, Murner, Kochleus, Dietenberger und Schatzgeier gemeinsam erreichten, 234 Drucke, entsprach etwa einem Achtel der Druckausgaben der Schriften Luthers, die bis 1525 in ca. 1800 Drucken verbreitet wurden. Gerade im Lichte des Autorenvergleichs zeigt sich die schlechterdings dominierende publizistische Rolle Martin Luthers. Der Rückgang der Gesamtproduktion reformatorischer Flugschriften nach dem Bauernkriegsjahr 1525 ist zu einem nicht unwesentlichen Teil darauf zurückzuführen, dass Luther selbst nun weniger einzelne kurze Schriften veröffentlichte und viel seltener außerhalb Wittenbergs nachgedruckt wurde. Gerade im Spiegel der druckgeschichtlich-quantitativen Befunde zeigt sich, dass Luther die frühreformatorische Publizistik dominierte. Sechstens, die Frage der qualitativen Veränderung des Buchdrucks durch die Reformation ist bereits angeklungen und hängt mit der herausragenden Bedeutung der Flugschriften und der Volkssprache zusammen. Denn die Vermehrung der Zahl der Drucke ging damit einher, dass diese vor allem in den frühen 1520er Jahren im Durchschnitt kürzer wurden, vornehmlich auf Deutsch erschienen, auf die virulenten theologischen und religiösen Zeitalterfragen bezogen waren und weniger bewährtes Traditions- als aktuelles Orientierungswissen boten. Dem Priestertum aller Gläubigen, das Luther in der Schrift an den christlichen Adel erstmals umfassend propagiert hatte, korrespondierte auch in der Wahrnehmung der Zeitgenossen ein dramatischer Wechsel der Leitmedien. Dieser Wechsel aber wurde durch die prominente Rolle der volkssprachlichen Laienbibel vor der Reformation vorbereitet und ermöglicht. Siebtens. Eine der umstrittensten Fragen im Zusammenhang mit der reformatorischen Publizistik bzw. in Bezug auf das Verhältnis von Buchdruck und Reformation bezieht sich auf das Verhältnis von Ausgabenzahl bzw. Druckquantität und Nachfrage. Gibt die Zahl der Nachdrucke einer Schrift Aufschluss über das Interesse an ihr und gegebenenfalls gar eine etwaige massenmobilisierende Funktion? Oder kann man auch damit rechnen, dass nur in kleineren Mengen reproduzierte Texte größere Wirkungen zeitigten? Zumal, wenn man in Rechnung stellt, dass es zeitgenössischen Lesegewohnheiten entsprach, laut und in Gesellschaft zu lesen und zahlreiche Flugschriften durch Hinweise wie »Wer dies liest oder hört lesen« auch nicht lesekundigen Adressaten explizit zugänglich gemacht werden sollten. Dass die Druckquantitäten einen gewissen Aufschluss darüber geben, welchen Themen und Texten ein herausragendes Interesse zugeschrieben wurde, scheint mir evident. Die zweistelligen Ausgabenzahlen, die etwa die frühen Schriften Luthers, Agula von Grumbachs, der ersten Frau unter den Publizisten der Reformation, die der Carstens, der erste Bauerndialog der Reformation, oder die 12 Artikel Gemeiner Bauernschaft erreichten, Diese Bestseller betrafen Sachverhalte, die von den Buchakteuren, also vor allem den Druckern, Buchführern und Herausgebern, als bahnbrechend, aufsehenerregend und sicher auch lukrativ angesehen wurden. Auch wenn die Drucke als solche einen Rückschluss auf das Rezeptionsverhalten ihrer Leser oder Hörer nicht zulassen, einen Einblick darein, was die Zeitgenossen nach der Überzeugung der Buchakteure besonders bewegte, geben diese Quantitäten doch. Durch die Quantitäten der frühreformatorischen Druckproduktion wurde das Augenmerk vornehmlich auf die Rolle des Buches im Kontext der Durchsetzungsphase der Reformation gelenkt. Das ist nachvollziehbar und legitim. Dabei ist aber aus den Augen geraten, dass im Zuge und infolge der Reformation volkssprachliche Bücher eine dauerhaft neue und verändernde Rolle spielten. Und hier ist es gut, den Blick von den Flugschriften ab und anderen weniger aktualitätsbezogenen Druckerzeugnissen wie Katechismen, Gesangbüchern, Predigtsammlungen, also Postillen, den gedruckten volkssprachlichen Bibeln und so weiter zuzuwenden. Statistisch lässt sich eindeutig belegen, dass die Druckproduktion infolge der Reformation dauerhaft angestiegen ist. Eine der nachhaltigen Wirkungen der Reformation bestand also darin, dass insbesondere das volkssprachliche Buch eine Funktion erhielt bzw. ein Bedarf entstand, der zwar kulturelle Praktiken des späten Mittelalters aufnahm und voraussetzte, aber doch ein neues Niveau erreichte. Denn so sehr das religiöse Buch um 1500 zu einer Art individuellem Heilsmittel avanciert war, zu einem Instrument der volkspädagogischen Unterweisung und der allgemeinen religiösen Orientierung wurde es erst nach und infolge der Reformation. Insofern verband sich die Reformation auf Dauer mit dem Buch. Zu einer dauerhaften Vermittlung und kulturellen Implementierung der grundlegenden religiösen Haltungen, Werte und Sinnhorizonte bedurfte die Reformation des Buches. Der Katholizismus hat auch in dieser Hinsicht nach und nach von der Reformation gelernt. Die Alphabetisierung des europäischen Kontinents schritt nicht erst in der Aufklärung, sondern bereits im konfessionellen Zeitalter unaufhaltsam voran. Ich komme zum Schluss. Die mit dem Buchdruck eröffnete Medienrevolution hat im Zuge der Reformation eine erste dramatische Anwendung erfahren. Weitere sollten folgen. Die Kultur des gedruckten Buches hat die okzidentale Zivilisation tiefgreifend und nachhaltig geprägt. Unser politisches Gemeinwesen, unsere Vorstellungen von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, Menschenrechten und Menschenwürde, von Toleranz, Bildungsrechten und Gleichberechtigung, der europäische Way of Life im Umgang mit Pluralität und Differenz. All dies wäre wohl so nicht entstanden, hätte Gutenberg mit seinem Wallfahrtsspiegel, der den Segensschein von Reliquien bannen sollte, Erfolg gehabt. Ob der Computer einen ähnlichen Umbruch auslösen wird wie die Erfindung Gutenbergs, bleibt abzuwarten. Bücher des 15. und 16. Jahrhunderts können wir heute noch mühelos lesen. Floppy Disks der 1980er oder CD-ROMs der 1990er leider nicht mehr. Wenn man schon eine so schwachsinnige Frage wie die zulassen will, wer denn jener Mann des zweiten Jahrtausends gewesen ist, der die tiefgreifendsten Umbrüche bewirkt habe, fällt auch mir niemand ein, den ich Johannes Gutenberg vorziehen würde. Vielen Dank.
Das war eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung. Es sprach Professor Thomas Kaufmann aus Göttingen. Sein Thema: Reformation, eine Medienrevolution verändert die Welt. Nächsten Mittwoch, am 26. November, hören Sie Dr. Dr. Erich Bödecker aus Göttingen. Sein Thema lautet: Aufklärung, Ende Alteuropas und Beginn der Moderne?